Wir sind dem lieben Gott dankbar, dass wir wohlbehalten unter euch wieder sein können. Wir sind dem lieben Gott dankbar, dass wir den Gottesdienst mit euch gemeinsam hier erleben können. Schon die musikalischen Vorträge, von denen schon erwähnt worden ist, und auch das gemeinsame Beten, Singen, das erquickt doch eine Seele und wir richten uns himmelwärts. Das ist so wichtig. Ich möchte auch die Grüße von unserer Gemeinde an euch weitergeben. Seid herzlich gegrüßt. Man muss auch sagen, dass wir jetzt, wie auch schon erwähnt worden ist, in besonderer Zeit leben, in Zeit des Wartens, der zweite Advent, und wir steuern so schnell, könnte man sagen, mit Riesenschritten, dem großen Ereignis zu, nämlich Weihnachten. Dieser Tag, man kann das gar nicht so ermessen, wie wichtig er ist. Weihnachten, etwas Besonderes. Warum? Warum reden wir heute so viel oder auch kaufen so viel ein? Von Geschenken und allem Möglichen, ja? Irgendwie, wir denken an das große Geschenk. Wir denken an dem, was Gott der Vater uns geschenkt hat. Es steht geschrieben in Jakobusbrief, dass alle gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. Viele Geschenke von oben herab. Das größte Geschenk ist natürlich Jesus selbst, aber auch mit sich kommen viele Geschenke. Und einer dieser Geschenke möchten wir heute betrachten. Dieses Geschenk heißt geistliche Gesinnung. Von der geistlichen Gesinnung haben wir Einleitungswort schon gelesen. Und als Bibelleser, die schon jahrelang in der Nachfolge sind, können sofort merken, um was es geht. Es ist schon für uns was Wichtiges. Um aber die geistliche Gesinnung besser zu verstehen, ist nichts Besseres, wenn wir auch die fleischliche Gesinnung sehen können. Und in Betrachtung können wir wahrnehmen, was für ein großer Unterschied es gibt zwischen fleischlicher und geistlicher Gesinnung. Dazu möchten wir ein Wort lesen in Markus Kapitel 3. Wir lesen uns hier ab Vers 31 bis zu Ende. Markus Kapitel 3, ab Vers 31. Da kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Die Menschenmenge saß um ihn herum. Und sie sagten zu ihm, sieh, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die im Kreis saßen und sagte, seht, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wenn man diesen kurzen Abschnitt nur betrachtet, dann kann man nicht gleich verstehen, um was es hier geht. Warum kamen jetzt die Mutter und die Brüder zu ihm? Um was ging es? Sie ließen ihn rufen und Jesus neigt ab. Wenn wir aber das ganze Kapitel lesen, das können wir jetzt nicht, ist zu lange, aber ich lese uns Verse 20, 21, dann können wir noch was dazu nehmen, es besser verstehen. Wir lesen ab Vers 20, das gleiche Kapitel. Und sie kamen in ein Haus. Wieder fand sich eine Menschenmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihm ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr das Bild anschauen. Die Möglichkeit, die besteht darin, dass wir uns vorstellen können. Da ist Jesus und um ihn große Anzahl von Leuten. Immerhin, wo er hinkommt, kommen Menschen zusammen. Es gab Menschen, die merkten bei ihm was Besonderes, was noch nie da gewesen ist. Und es zog sie an wie ein Magnet. Jeder, der mit ihm in Berührung kam, der empfand Hilfe von Gott, bekam sie nach Leib und Seele. Natürlich zog es viele, die müde waren von einem Leben in Sünde. Es zog sie hin zu Jesus. Und jetzt die Seinen, die Mutter der Brüder, sie sind eben anders gestimmt. Und hier bewahrheitet sich auch das Wort, der eigene Prophet, der gilt nirgendwo weniger als daheim, ja, so mit eigenen Worten. Also sie sahen bei ihm irgendwie nicht das Besondere, ihre Augen waren geschlossen. Aber nicht nur sie. Wenn wir das Kapitel so lesen, dann merken wir, dass auch die Obersten sie sagten. Ich denke, von da haben die Brüder das entnommen, seine vier Brüder. Wahrscheinlich haben die Obersten recht, ne? Er ist so anders, stimmt was nicht. Und dann kommen sie, um ihn zu holen. Dieses Bild, und das zeigt eigentlich, wie anders sie gedacht haben. Seine eigenen Verwandten, Leibsverwandten und wie er gedacht hat. Wir verstehen, Jesus war von Gott und natürlich hat er geistlich gedacht, voller Weisheit von Gott und auch dieses Innere von Gott leben, das war bei ihm und die Seinen konnten es nicht verstehen. Ich denke weniger, dass der Anstifter, dass sie jetzt im Heim wollen nehmen, die Mutter war, eher die Brüder. Die Mutter, die war ja schon lange beeindruckt. Also wo Simeon die Worte nach der Geburt Jesu, prophetische Worte ausspricht, dann hat sie alles in ihren Herzen gesammelt. Die war doch noch anders. Aber jetzt, weil die Brüder so reden, seine, und ja, denkt sie auch. Wir merken, dass seine Brüder, die glaubten nicht an ihn. Sie konnten ihn nicht verstehen, vielleicht auch nicht so gut aufstehen. Jedenfalls, die Schrift, die berichtet uns, wenn man Johannes Kapitel 7, Vers 5 liest, möchte nur auf diesen Vers mich konzentrieren, hier sagt es, dennoch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Am meisten möglicherweise Jakobus. Wir werden davon noch hören, warum. Aber es kann sein. Jedenfalls, wir sehen das ganze Bild und den Unterschied, den Jesus hier machte. Er sagt hier, wer sind meine Brüder, meine Mutter, und zeigt auf die Leute, die um ihn da waren. Also die das Wort Gottes befolgen, die sind anders gesonnen. Und nun kommen wir auf diesen Gedanken, geistliche Gesinnung. Also es gibt Dinge in der Welt, die viel mehr sind als irdische Schätze, alles das, was wir hier auf Erden finden. Und das ist natürlich verbunden auch mit das neue Leben, das Jesus brachte. Man muss sagen, dass Jesus uns das neue Leben brachte. Wir haben auch im Kolosserbrief gelesen, alle die, die jetzt auferstanden sind zum neuen Leben, also man könnte sagen, wiedergeboren, trachtet nach dem, was droben ist. Ja, kommt Ermahnung und zeigt auf die Denkweise, dass sie zuerst himmelwärts gerichtet ist. Und Vers 4 sagt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also dieses Leben, dieses Sprudelnde in der Seele, das, was ein Mensch bekommt durch die Wiedergeburt, es ist verborgen. Nur, dass ein Mensch sich äußern kann, aber viele können das nicht verstehen. Eine Sehnsucht kann entstehen natürlich, auch das zu haben, aber was innen geschieht, was von Gott kommt, bleibt verborgen auf eine Zeit lang. Also, Jesus brachte die Wiedergeburt und das lehrte er auch. Wenn man nur an Nikodemus denkt, der zu ihm nachts kam, dann sehen wir, was Jesus zu ihm sagte. Ich möchte diesen Vers auch noch lesen. Also in Johannes Kapitel 3, Vers 3, hier sagt er so, Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, Punkt zu diesem Wort. Ja. Der Mensch muss wiedergeboren werden. Er kann anders nicht sehen, das Reich Gottes. Warum? Weil so wie ein Vorhang vor die Augen hängt und es muss geöffnet werden, den Menschen. Und das geschieht durch Wiedergeburt und ja, natürlich, indem ein Mensch kommt und gewaschen wird, im Blute des Lammes. Jesus hat ja unsere Sünden aufs Kreuz mitgenommen und hat das Vorrecht zu vergeben. Also andere Gesinnung, die kommt. Wie Nikodemus jetzt kommt, ja, er wurde auch angezogen, wie die vielen anderen. Er kommt nicht bei Tage, also hat wahrscheinlich so Angst gehabt, dass jetzt jemand er sieht, entdeckt und der Schwierigkeiten bekommt, kommt nachts und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Anerkennung? Ja, Anerkennung. Vielleicht ein bisschen Schmeichelei, um Jesus günstig zu stimmen, weiß man nicht, aber man könnte denken. Jesus sieht das Ganze in seinem Zustand und sagt ihm ganz konkret, du musst wiedergeboren werden. Nikodemus zeigt das volle Unverständnis. Noch ein Beweis, wie das Geistliche sich unterscheidet von fleischlicher Gesinnung. Und er konnte es nicht verstehen. Nikodemus verstand es nicht. Nun, die Bibel, muss man sagen, sie unterscheidet die Denkweise eines Menschen klar. Selbst Apostel Paulus, er spricht davon. Zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 2, wenn wir lesen, wir können da uns einige Verse lesen. 1. Korinther Kapitel 2, Abvers 14. Hier lesen wir: Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist. Hier ist es. Der natürliche, nicht bekehrte, manche Übersetzungen sagen, der seelische Mensch, der vernimmt nicht, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistliche aber beurteilt alles und wird selbst von niemandem beurteilt. Denn wer hat die Gesinnung des Herrn erkannt, dass er ihm unterweise? Wir aber haben Christi Gesinnung. Also klar und deutlich wird das hier gezeigt. Wir wissen, dass ein Mensch besteht aus Seele, sagen wir mal auch Geist und Leib. Die sind so eng miteinander verbunden, dass man sie nicht trennen kann. Man kann so schwer unterscheiden, auch wo das Geistliche ist und wo das Fleischliche, weil es eng miteinander verbunden ist. Nur der Tod kann es trennen. Dann bleibt die Seele leben, der Tod bleibt hier. So. Wenn man will geistlich sehen, wenn man so menschlich spricht, dann muss man das Fleisch vom Geist trennen. Wer kann das machen? Nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes kann trennen den Geist und den Leib. Dazu lesen wir noch eine Schriftstelle, die es eben beweist und zeigt. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 ist vielen bekannt, wird so oft auch gebraucht, nur zur Erinnerung. Und ich lese hier eine andere Übersetzung. Die sagt hier so, Hebräer Kapitel 4, Vers 12, denn was Gott spricht, das ist voll Leben und Kraft und schärfer als das schärfste Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Gelenke und Mark. Es ist fähig, des Herzens Gedanken und Absichten zu beurteilen. Also hier sehen wir, dass das Wort Gottes, es ist hier lebendig, es ist immer mit dem Geist Gottes zusammen und das kann trennen. Also das geschieht immer so, wenn ein Mensch unter das Wort Gottes kommt und hört zu. Und das Wort Gottes fängt an, ihm klar zu machen, seinen inneren Stand, was er ist vor Gott. Und in diesem Moment, wo der Geist Gottes Seele und Leib trennt, kann er frei denken. Er beurteilt klar, ihm ist voll bewusst, wenn es so bleibt, er geht verloren. Die Sünde, die kommt in den Himmel nicht, ihm wird es bewusst. Und man kann so manches Mal auch merken, wie es den Menschen bewegt, dass er sich jetzt Gedanken macht, wie es aussieht, auch in der Zukunft. Und in diesem Moment ist wichtig, dass ein Mensch die Entscheidung trifft. Wenn er die Entscheidung nicht trifft, sie ist doch den Willen des Menschen überlassen, dann geht er von dannen und das Fleischliche nimmt wieder Überhand. Und der Mensch fängt an, fleischlich zu denken. Und bis aufs nächste Mal, ja, so bleibt es, bis der Geist Gottes wirklich ihm wieder anspricht und der Vorgang, der wiederholt sich. Nun zurück zu Jesu Brüder. Damals haben wir gesehen, dass die Brüder eigentlich nicht verstanden ihn. Es war ihnen zu. Und das war eigentlich bis, sage ich mal, halbes Jahr immer noch so. Denn wenn man so nachliest und nachforscht, wo die Brüder gesagt, von Brüdern erwähnt ist worden, dass sie nicht glaubten an ihm, es war ungefähr ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Immer noch glaubten sie nicht. Also, sie haben es nicht wahrgenommen. Und was lesen wir in der Bibel? Vor Pfingsten, kurz vor Pfingsten sind sie alle dabei. Ich lese hier Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14. Hier finden wir, dass sie dabei sind. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jetzt beten sie. Irgendwo in diesem halben Jahr haben sie sich bekehrt. Und ich nehme an, schon nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, ist das bei ihnen geworden. Warum? Wir haben kleine Winke. Wir lesen in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 7, einen kleinen Wink dazu, und wir können das auch sehen, dass es passt. 1. Korinther 15, Vers 7. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Seht ihr? Ich nehme an, dass Jakobus am meisten widerstanden hat. Erstmal war seine Gesinnung sehr konservativ, festgehalten an Gesetz, und er beeinflusste seine Brüder. Er war gleich der Erste nach Jesus, also der Älteste in der Familie, und wirkte auf seine jüngeren Brüder ein und ließ sich schwer sagen. Und ihm musste Jesus erscheinen, wie auch bei Paulus. Paulus ließ sich auch nicht sagen. Und dann kommt in Apostelgeschichte Kapitel 9, die lesen wir, wie Jesus Paulus erscheint. Natürlich, wenn man im 15. Kapitel liest, dann sieht man, dass Jesus vielen erschienen ist. Dann lesen wir auch auf einmal 500 Brüdern und so. Aber Jakobus extra ist er erschienen. Und ich nehme an, dass er jetzt nach dieser Erscheinung mit seinen Brüdern spricht, auch mit der Mutter. Und sie bekehren sich. Sie nehmen an den Glauben Jesus. So kann man sich das Bild so vorstellen. Und zu Pfingsten sind sie dabei. Wie anders denken jetzt seine Mutter und seine Brüder? Sie beten. Sie warten auf Tag des Pfingsten. Wer hat sich das gedacht? So eine Änderung. Erstmal so ungläubig zu sein, verschiedene unmäßige Gedanken über Jesus, und nicht lange danach denken sie ganz anders. Können wir merken, was geistliche Gesinnung bedeutet? Dass man sich innerlich verändert, dass man ganz anders sieht, ganz anders handelt und den Herrn Jesus lieb gewinnt und ihm nachfolgt. So auch uns, die wir uns bekehrt haben. Ja? Jeder kann sich jetzt zurückdenken an die Zeit, wo er sich bekehrt hat. Wie anders er geworden ist. Wie er war vormals gewesen, wie er hat nachgedacht, wie er vielleicht auch ein Gegner gewesen ist, je nachdem, manches Mal auch nicht, einfach in die Sünde gelebt. Jeder hat seine Probleme, ja, aber es hat ihm gefesselt, in die Sünde zu leben, und er konnte keine Entscheidung treffen für Jesus und den Kurs zu ändern. Und dann, wo Jesus ihm erscheint, es muss zu einer persönlichen Begegnung kommen, wie wir bei Jakobus gesehen haben. Ja, das ist keine buchstäbliche, aber wir merken es, wo der Geist Gottes durch das Wort uns anspricht. Und wir wissen, das ist der Geist Gottes, der jetzt zu meiner Seele spricht. Und dann, wenn der Mensch zusammenbricht vor ihm, tut Buße. Zeigt ihm der Geist Gottes auf das Opfer Jesu. Manches Mal kann es eine Zeit lang irgendwie so zu sein. Der Mensch irgendwie kann es nicht fassen, wenn er auch Buße tut. Ich denke jetzt ein paar Jahre zurück, da, wo ich mit jemand gebetet habe. Wir merkten schon, der Mensch kommt schon regelmäßig zu Gottesdiensten, aber irgendwie sich bekehren, es fehlte was bei ihm. Und dann, gerade zu Ostern, und dann ist er nach vorne gekommen. Dann haben wir auch mit denen gebetet und ich durfte gerade für den Bruder beten zusammen und habe ein bisschen mich reingefragt, um ihn zu verstehen. Und wo ich gesehen habe, dass er wirklich echte Buße tut und irgendwie ihm was fehlt, habe ich ihm das einfache Wort gelesen. Aus Johannes Kapitel 1, Vers 9. So wie er unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, wo er alle unsere Sünden vergibt. Habe ich ihm das vorgelesen und war eine Weile still. Ja, sagt er, wie soll man das? Sage ich einfach so, wie steht geschrieben. Ach so, jetzt sehe ich. Jetzt ist mir klar, dass Gott meine Schuld genommen hat. Wie das funktioniert, kann man schlecht so erkennen. Aber ich merkte, dass der Geist Gottes ihm angesprochen hat. Und dass er Frieden hatte, er dient bis heute Gott und ist so froh, dass er ihn gefunden hat. Dieses Geheimnis, dieses Wunderbare, dieses, was von Gott kommt. Nicht umsonst haben wir gelesen, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, man kann es manches Mal in Worte nicht fassen, aber doch versteht man, dass der Geist Gottes am Wirken ist und dass der Mensch anders geworden ist. Wunderbares hat uns Gott doch zubereitet, oder dass wir es empfangen können. Was wir daraus aus dieser Begebenheit noch entnehmen können, wir können merken, dass Jesus sich um die Seinen sorgte. Er ließ sie nicht einfach gehen. Er hat immer wieder irgendwie im Hintergrund für sie ein Plätzchen gehabt, dass er dachte an sie, dass sie an ihm glauben können. Und so ist es auch geworden. Nun, die Frage ist, und wir? Denken wir auch an unsere Verwandten, die zu Jesus noch nicht gefunden haben? Ja, ganz natürlich. Ich denke, jeder denkt, auch ich. Ich bringe meine Geschwister immer stets vor Gott. Manches Mal bedauert man das, dass sie das nicht sehen können, irgendwie geblendet sind, es tut einem weh. Aber man betet, bringt es zum lieben Gott und dann lässt man es da. Und dann immer wieder. Und das möchte natürlich der liebe Gott uns geben. Im Laufe des Lebens machen wir verschiedene Erfahrungen mit unseren Mitmenschen, mit Menschen, die uns nicht verstehen. Ist ja auch selbstverständlich, denn wir haben gesehen, dass es verschiedene Gesinnungen gibt. Mit Menschen, die vielleicht ihre eigenen Vorstellungen haben, wie sie selig wollen werden, durch gute Werke oder sonst, ja. Auch machen Erfahrungen mit Verwandten, die vielleicht in eine andere Richtung wo gehen und nicht klar sehen können den Weg zum Himmel. Aber wir dürfen es wirklich zum lieben Gott bringen. Und vertrauen, dass er unsere Gebete aufnimmt. Man muss ja auch sagen, selbst das, dass wir verwandt mit jemand sind, ist eine gute Gelegenheit. mit denen zu sprechen. Man ist ja näher als mit Weltmenschen. Man kann einfacher ansprechen und wo die Gelegenheit es gibt, dürfen wir das tun. Begleite das mit Gebet und der Herr wird dir diese Gelegenheit geben, dass du sie ansprechen kannst. Bei dem allem ist auch wichtig, sie nicht zu richten, nicht zu verurteilen. Wer selig wird und wer nicht, aber sich selbst halten nach dem Wort und dann auch vorlegen, das Wort, das nicht unsere Meinung ist, sondern das Wort, das zu ihnen sollte gerichtet werden. Nun, wir wollen auch denken daran, dass diese Begebenheit uns lenkt auf Gedanken, dass es nicht immer klappt, wie man möchte. Bei Jesus hat es auch gleich nicht geklappt. Sondern er wandelte die 3,5 Jahre auf Erden, ja, und dann kurz vor Pfingsten, dann bekehren sie sich. So müssen wir auch Geduld haben mit denen, und irgendwann kommt die Zeit, ja, dass Jesus zu ihnen spricht. Natürlich wünschen wir auch, dass dieses Wort auch mit Kraft begleitet wird. Und diese Kraft, die ist viel von uns, von unserem inneren Zustand abhängig. Wenn wir für Jesus brennen im Geiste, eingenommen sind, dann natürlich kennen wir besseres Zeugnis, also an die Verwandten weitergeben. Vielleicht das Beispiel: zwei Freunde, die eine Fahrradtour machen, geht ein Reifen platt. Und der andere sagt, ja, wir sind nicht weit weg vom Hause, komm, mein Vater macht das. Und sind dahin, der hat es auch gemacht, und dann fahren sie weiter und er sagt immer wieder, hast du gesehen, mein Vater ist hier geschickt, ja? Hast du gesehen, wie schnell er das erledigt hat? Er war voll eingenommen mit dem Vater, und war stolz, dass er so einen Vater hat. Also mit diesem Beispiel möchte ich einfach zeigen, ja, dass wie wir eingenommen können sein, auch mit dem Herrn Jesus, ja, dass wir ihm verehren, ihm suchen im Leben. Natürlich, man braucht nicht aufdringlich sein, aber ja, wenn die Zeit kommt, dann können wir auch das Nutzen unserer Gelegenheit. Natürlich ist auch die Gefahr von Verwandten, diese geistliche Gesinnung zu verlieren. Es kommt immer darauf an, wie wir sind, wie fest wir sind, oder wir manches Mal ins Wanken kommen, auch im Geiste. Das kann auch kommen. Und dann, wenn die Verwandten verächtlich sprechen, kann es auf uns einwirken. Ich habe das auch nicht einmal erlebt. Natürlich, sie sprechen vielleicht nicht über Gott verächtlich, da fürchten sie sich, aber sehr oft reden sie schlecht über Gemeinde und versuchen, ja, die Gemeinde. Wisst ihr, ich habe schon öfters so Gespräche gehabt mit Menschen, habe ich immer wieder hingewiesen. Ihr könnt die Gemeinde nicht beschuldigen. Wisst ihr warum? Weil sie nicht nach eigenen Vorstellungen und nicht durch gute Werke Gott gefällig ist, sondern durch Gnade. Was Gott schätzt bei einem Menschen, ist das aufrichtige Verlangen, ihm zu dienen und nicht seine Fehler. Und nicht das, dass vielleicht irgendwo was Ungeschicktes rauskommt. Wir versuchen zu zeigen den biblischen Weg und beweisen es mit dem Wort, da richte du dich, dass es Gottes Werk ist. Und das natürlich, das spricht so oft auch zu den Menschen. Wichtig ist auch, durch das Lesen, durch Studieren der Bibel auch lernen zu unterscheiden. Stimmt es mit der Bibel oder stimmt es nicht, wenn wir mal in Gespräch kommen oder etwas Verächtliches hören? Und ja, dass wir wirklich gewappnet sein können. Es gibt ja viele Vorstellungen. Nehmen wir so ein verbreitetes Vorstellen, zum Beispiel, dass viele achten, dass die Mutter Jesu eine Vermittlerin ist zu Jesus. Wo das Wort Gottes ist klar widerlegt und zeigt, das stimmt nicht. Ich möchte dazu lesen, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, da sagt es deutlich, ganz deutlich. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5, hier sagt er so, denn es ist ein Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Also hier sehen wir klar, dass nur Jesus der Mittler ist zwischen den Menschen und Gott und wir dürfen direkt zu ihm kommen, ohne andere Vermittlung. Und wirklich bei ihm Frieden und Ruhe in der Seele finden können. Und das ist wichtig. Das Wichtigste ist ja das, dass Jesus gekommen ist, was wir am Weihnachten sehen werden, und dass er für uns, für unsere Schuld, sich gegeben hat als Opfer. Und da ist sein Blut geflossen, und wenn wir durch den Glauben es aneignen dürfen, sind wir zu Brüdern und Schwestern geworden. Und das werden wir in aller Ewigkeit auch sein, wenn wir in Treue nachfolgen. Trotz Schwierigkeiten, trotz Problemen, Fehler, die wir machen, das passiert auch, das kommt vor, aber jedenfalls immer wieder ausgerichtet und gehen, ihm folgen. Und vor allem, dass Jesus immer auf den ersten Platz ist. Ich habe jetzt eine Schriftstelle auch gelesen, auch mit anderer Übersetzung, so angepasst an heutigen Deutsch, aber ziemlich klar ausgerichtet. Und das möchte ich uns lesen hier, Lukas Kapitel 14, Vers 26. Hier sagt er so, Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Also Jesus ist die Nummer eins in unserem Leben, ja, dass er auf den ersten Platz ist. Und das zeigt hier so klar, deutlich, wie Jesus lehrte. In veraltetem Deutsch sagt das vielleicht so für uns ein bisschen nie ganz klar, wenn er nicht hasst. Irgendwie passt das zu unserer Zeit schlecht rein. Ja? Und ich denke, diese Übersetzung zeigt, dass Jesus auf Platz 1 kommt. Man kann ja nicht ganz vermeiden, auch die Leibsverwandte, die nicht bekehrt sind, und jedenfalls aber den Kurs halten. Und wie schon erwähnt, sind wir nach der Bekehrung anderes Sinnes geworden. Und das ist die geistliche Gesinnung. Ja? Und wir lesen in den Psalmen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und die Mutter, unsere Mutter, ist die universale Gemeinde. Also die hier auf Erden ist und im Himmel ist. So lehrt uns auch das Wort, wer nachschlagen will. Galater Kapitel 4, Vers 26 spricht hier von Jerusalem, das droben ist. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Also klarer Hinweis auf die Gemeinde und da sind wir zu Hause. Und von der Mutter, auch hier schon werden wir versorgt. Ja, hier ist die Einrichtung, wo die Seele wirklich gut haben kann. Und das möchte, lieber Gott, uns wirklich geben, dass wir ihm nachfolgen, dass wir auch in Liebe zueinander stehen. Das ist auch so wichtig. Ja? Nicht umsonst lehrt das Wort, wenn man so liest, wenn man Galater Kapitel 2, Entschuldigung, 6, Vers 2 liest, ja, einer trage des anderen Last. Dann was? So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also es zeigt, dass wir einander tragen können. Nicht immer sind wir so liebevoll. Nicht immer klappt es bei uns wunderbar. Nicht immer passt uns, wie der andere es macht. Wir sind Menschen, wir denken anders. Ja, dass sie, und das tut sich im Leben so zeigen. Ja. Aber wichtig ist, dass wir einander tragen können. Und wichtig ist auch, wie schon erwähnt, dass wir an das Wort bleiben und dass es unsere Gesinnung mehr und mehr prägt. Dass wir wirklich so in geistliche Gesinnung so ausgerichtet werden, so wie wir im Einleitungswort gelesen haben. Suche, was droben ist. Sei verbunden mit dem Herrn. Prüfe dich durch. Hast du noch etwas? Oder entdeckst du was bei dir, was nicht taugt für einen Christen? Oder diese innere Kämpfe, dass du nicht so zurechtkommst, dass du tiefer suchen musst und das volle Heil erleben, das brauchst du auch, den Geist Gottes als wohnend in deiner Seele, dass er dich leitet, dass er dir hilft und auch wirklich festmacht in deinem geistlichen Leben. Das möchte der liebe Gott uns alle geben und auch segnen darin. Amen.